my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Bildung, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freie Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 12. Oktober. Dafür verantwortlich Fabian von Radio Dreieckland. Zunächst hört ihr einige Meldungen aus Baden-Württemberg und anschließend zwei Interviews zu den Themen: Baden-Württembergs Polizeigesetz soll massiv verschärft werden und Kerstin André verteidigt grünes Nein im Petitionsausschuss zum Bleiberecht für Familie Amitovic. Fessenheim Ende 2018. Der BUND Südlicher Oberrhein macht darauf aufmerksam, dass die französische Atomaufsichtsbehörde verschiedenen Medien zufolge ihre Zustimmung zur geplanten Inbetriebnahme eines neuen Kernkraftwerks im Jahr 2018 im französischen Flamanville am Ärmelkanal gegeben hat. Mit dieser Entscheidung könnte das Ende des Atomkraftwerks Fessenheim an der baden-württembergischen Grenze nahen. Denn die Stilllegung der zwei Blöcke des Kernkraftwerks Fessenheim wurden vom Elektrizitätskonzern EDF für die Inbetriebnahme des neuen europäischen Druckwasserreaktors in Flamanville angeboten. Abschiebung aus Baden-Württemberg. Am letzten Freitag, den 6. Oktober, fand wieder eine Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in den Kosovo statt. Insgesamt wurden 60 Personen vom Baden-Airpark nach Pristina verfrachtet. Ursprünglich wollte das Regierungspräsidium Karlsruhe 103 Personen abschieben. Überwiegend betroffen waren wohl wieder Familien. 23 der Betroffenen sind Kinder bis 14 Jahren. Und bereits an diesem Freitag, den 13. Oktober, findet dann laut Aktion Bleiberecht die nächste Sammelabschiebung statt. Diesmal nach Serbien und Mazedonien. Großes Nazi-Konzert im Allgäu. Zwischen Bad Wurzach und Leutkirch im Allgäu, an der Grenze zu Bayern, fand am Samstag, den 7. Oktober, ein großes, clandestin organisiertes Nazi-Konzert statt. Laut Allgäu-Rechtsaußen kamen etwa 250 Nazis nach Seybrandt. Die Nazis sollen aus dem gesamten Bundesgebiet und auch aus Österreich gekommen sein. Das Konzert fand wohl zum 15-jährigen Jubiläum der Kameradschaft Voice of Anger statt. Es sollten Bands aus dem Blood and Anna-Umfeld auftreten. Im Vorfeld hatte Allgäu Rechtsaußen den Einladungsflyer und einen sogenannten Schleusungspunkt auf der Autobahn veröffentlicht, sodass die Nazis sich zusätzlich zur Polizeibegleitung auch mit kleineren antifaschistischen Protest konfrontiert sahen. Bei Kontrollen der anreisenden Nazis und des Konzerts waren etwa 300 PolizistInnen im Einsatz. Ein Journalist von Allgäu Rechtsaußen wurde beim Versuch der Dokumentation von einem Nazi tätlich angegriffen und leicht verletzt. Seine Kamera wurde beschädigt. Protest gegen Castortransport auf dem Neckar. Am Mittwoch, den 11. Oktober, fand das dritte Mal ein Atommülltransport auf dem Neckar statt. Der Müll wird per Schiff vom Zwischenlager Obrigheim zum Atomkraftwerk Neckarwestheim gebracht. Nach über 11,5 Stunden Fahrt sei der Transport um 17.05 Uhr angekommen, meldete die Initiative Neckar-Castor-frei. Protestierende SchwimmerInnen von Robin Wood und eine Enquete-Aktion hatten den Transport verzögert. Herbert Wirth vom Aktionsbündnis Castor Widerstand Neckarwestheim fasst gegenüber Radio Dreieckland die Kritik an den Castor-Transporten auf dem Neckar zusammen.
Es laufen jetzt hochradioaktive Brennelemente, sollen insgesamt ja 15 Castoren mit 5 Transporten von Obrigheim nach Neckarwestheim gebracht werden. Und das ist nur ein Verschieben von Atommüll. In Obrigheim wird es trotzdem keine grüne Wiese geben, denn dort hat es auch noch Abrissmüll vom AKW, auch hochradioaktiven Abrissmüll. Und unsere Kritik in der Gewestheim ist, seit Jahrzehnten ist es dort bekannt, dass es durch Auswaschungen große Hohlräume gibt und auch die Lagerung von Atommüll in der Gewestheim noch über viele Jahrzehnte eigentlich nicht verantwortet werden kann. Und was wir halt machen mit unseren Protesten ist, auch die Forderung zu stellen, dass alle AKWs abgeschaltet werden, damit nicht noch weitere Atommüll entsteht und gleichzeitig auf die unverantwortliche Vorgehensweise beim hochradioaktiven Atommüll aufmerksam machen.
Es sind noch 2 weitere Transporte geplant. Freiburg geht massiv gegen Graffiti vor. Das Stadtbild solle durch schnelles Handeln verbessert und Hauseigentümern geholfen werden, so die Stadt in einer Pressekonferenz. Man wolle nun massiv den Kampf aufnehmen. Insbesondere mit Langzeitarbeitslosen soll dafür gesorgt werden, dass Graffitis innerhalb einer Woche entfernt werden. Die Hauseigentümer fordert die Stadt auf, denunziatorisch aktiv zu werden. Sie sollen Anzeige erstatten. Freiburg bekommt Anti-Randgruppenpolizei. Am Mittwoch, den 11. Oktober, hat der 11-köpfige kommunale Vollzugsdienst seine Arbeit in der Freiburger Innenstadt begonnen. Freiburg folgt damit den anderen größeren baden-württembergischen Städten. Die Ausbildung der 11 Männer dauerte 2 Monate und umfasste zum Beispiel auch eine Tourismusschulung. Der Leiter des neuen kommunalen Ordnungsdienstes Oswald war 12 Jahre bei der Militärpolizei. Er erklärte, wir sind eigentlich der Schutzmann, der früher auf der Straße war. Diese Schutzmänner haben zukünftig alle polizeirechtlichen Kompetenzen und sind ganz im Sinne des für Touristinnen aufpolierten Stadtbilds zukünftig wohl hauptsächlich für die Bekämpfung von Randgruppen in der Innenstadt zuständig. Darauf deuten schon die Aufgaben des Vollzugsdienstes hin, die genannt werden. Die Schutzmänner sollen zum Beispiel gegen Lagern oder Nächtigen auf öffentlichen Straßen sowie belästigendes und aggressives Betteln vorgehen. Ganz offen benennt diese Punkte auch der stellvertretende Leiter des Amts für öffentliche Ordnung, Martin Schulz, am Rand der Pressekonferenz gegenüber Radio Dreieckland.
Die Arbeitsschwerpunkte werden im Bereich der Ordnungsstörungen sein, also eher niederschwellige Geschichten. Es hat nichts mit Straftaten zu tun, da ist die Polizei zuständig. Die Ordnungsstörungen sind vielfältig. Es gibt eine Polizeiverordnung in der Stadt, wo es natürlich nicht darum geht, die 1:1 einzuhalten. Da wird es auch Punkte geben, die drinstehen, wo sicher nicht der Fokus liegt. Aber
liegt der Fokus?
Das Thema ist zum Beispiel aggressives Betteln. Das Thema ist Lagern in der Innenstadt. Das Thema ist auch Vermüllung in der Innenstadt, was zunehmend ein Problem ist. Zum Teil wird es auch Straßenmusik sein, wo bisher keiner geschaut hat, ob die Regelungen, die es ja gibt, eingehalten werden. Das werden so die Schwerpunkte sein.
Baden-Württembergs Polizeigesetz soll massiv verschärft werden. Der Baden-Württembergische Landtag hat an diesem Mittwoch in erster Lesung über die Novellierung des Polizeigesetzes beraten. Es sieht eine Ausweitung der Video- und Telekommunikationsüberwachung und die Einführung des Staatstrojaners vor. Sogenannte Gefährder sollen zukünftig eine elektronische Fußfessel angelegt bekommen können. Zudem soll nun das ehemals in Freiburg gekippte Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen eine Grundlage im Polizeigesetz erhalten. Ministerpräsident Kretschmann erklärte in der Schwäbischen Zeitung, wir gehen an die Grenze des verfassungsmäßig Machbaren. Über dieses Gesetzespaket haben wir mit Thilo Weichert gesprochen. Er war oberster Datenschutzbeauftragter in Schleswig-Holstein und ist nun im Netzwerk Datenschutzexpertise aktiv. Eine intelligente Videoüberwachung, intelligent eingesetzt, eine schlaue Sache für die Polizei?
Definitiv nicht. Also die Diskussion über die Möglichkeit, mit Videoüberwachung Sicherheit herzustellen, wird absolut übertrieben. Videoüberwachung ist allenfalls in der Lage, im Nachhinein Täter zu identifizieren und hat also nur eine ganz beschränkte präventive Wirkung, die man auf die unterschiedlichste Art und Weise auch umgehen kann, zum Beispiel durch Vermummung. Viele Täter legen es ja gerade sogar darauf an, erkannt zu werden und identifiziert zu werden und zum Beispiel dann auch die Bilder übertragen zu bekommen im Fernsehen und Ähnlichem, wenn es insbesondere um terroristische Akte geht. Deswegen also ist die Hoffnung, mit Videoüberwachung mehr Sicherheit zu schaffen, meistens völlig trügerisch. Und jetzt eine intelligente Videoüberwachung ist also jetzt absoluter Unsinn. Solche computergesteuerten Videokameras können allenfalls mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit irgendwelche Zuordnungen vornehmen. Und in der Regel ist es so, dass also dann oft auch Menschen dann als Gefährder, als Störer, als Gefahrenperson identifiziert werden, die eben von denen gar keine Gefahr ausgeht. Also insofern ist der Begriff intelligente Videoüberwachung schon eigentlich ein absoluter Hohn.
Piktogramme, die transparent machen, bei welchen Verhaltensmustern die sogenannte intelligente Kameraüberwachung anschlägt, eine ein sinnvoller Ratschlag, um die Bevölkerung auf diese intelligente Kameraüberwachung aufmerksam zu machen?
Im Gegenteil, solche Piktogramme, die jetzt dann auch auf intelligentes Muster erkennen, hinweisen, schüchtern die Leute im öffentlichen Raum zusätzlich ein. Sie wissen, sie werden erfasst. Und wenn sie sich jetzt falsch verhalten, normabweichend verhalten, dann könnten sie unter Umständen als Terrorist verhaftet werden. Das hat die psychologische Wirkung bei den Leuten, dass sie eben dann sich nicht mehr ungezwungen verhalten im öffentlichen Raum, was nach unserem Grundgesetz ein Grundrecht ist, sich eben im öffentlichen Raum frei bewegen zu können und eben dort auch die Grundrechte wahrnehmen, zum Beispiel das Demonstrationsrecht oder das Meinungsäußerungsrecht. Das wird mit derartigen Piktogrammen und natürlich erst recht dann mit der vollzogenen Videoüberwachung eingeschränkt.
Besonders pikant auch die geplante Ausweitung der Telekommunikationsüberwachung. So soll in Baden-Württemberg zukünftig Telekommunikationsüberwachung auch in Fällen der Allgemeinkriminalität, beispielsweise einer Körperverletzung, zusätzlich sein. Wie ist denn eine solch weite Grundlage für Telekommunikationsüberwachung auch präventiv zu bewerten?
Also das Bundesverfassungsgericht hat ganz klare Grenzen, und zwar sowohl materiellrechtlich als auch jetzt, was die prozessualen Anforderungen angeht, an Telekommunikationsüberwachung, und dann noch höhere Grenzen für Online-Durchsuchungen, also für den Einsatz von Staatstrojanern formuliert. Es hat auch akzeptiert, dass also für terroristische Bedrohungen, die müssen aber konkret sein und müssen eben eine gewisse Schwere, also eine hohe Bedeutung auch darstellen, solche massiven Grundrechtseingriffe erlaubt. So wie ich das den Gesetzesentwurf in Baden-Württemberg verstanden habe, wird diese Grenze weit unter das abgesenkt, was das Bundesverfassungsgericht akzeptiert hat und eben auch akzeptiert für den Bereich der allgemeinen mittleren Kriminalität. Sowas ist, glaube ich, das sieht auch der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink so, ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.
Heißt, das Bundesverfassungsgericht würde in ein paar Jahren sagen, so geht es nicht?
Ob das Jahre dauert, da habe ich meine Zweifel. Wenn es tatsächlich dann zu einer Verfassungsbeschwerde kommt, und die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes ist ja sehr stabil, insofern kann das sehr schnell gehen, dann kann also so eine Entscheidung auch schon nach einem Jahr oder nach wenigen Monaten gefällt werden.
Wie gesagt, auch der Staatstrojaner wird wohl Eingang in das Polizeigesetz finden. Nach Willen der Grünen soll dann aber in Anführungszeichen nur laufende Kommunikation und keine bestehenden Daten überwacht werden können. Reichen solche Einschränkungen aus und funktionieren solche Einschränkungen überhaupt?
Also das ist schon mal eine sehr wichtige Einschränkung, wobei ich meine Zweifel habe, ob das wirklich technisch so umgesetzt werden kann. Die Diskussion über den Staatstrojaner und schon im Jahr 2008, als das Bundesverfassungsgericht erstmals dieses Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme abgeleitet hat, hat schon damals gezeigt, dass also eben es sehr, sehr schwierig ist, technisch zu differenzieren zwischen eben jetzt einem Zugriff auf den Computer und auch die verschlüsselte Datenspeicherung und die verschlüsselte Kommunikation, die auf diesen Computer dann aufgespielt wird. Ob das dann praktisch umsetzbar ist, das wird die technische Realisierung zeigen. Bisher kennen wir noch keinen funktionstüchtigen Staatstrojaner in Deutschland. Und insofern müssen wir da einfach auch jetzt die Innovation in Anführungsstrichen des Bundeskriminalamts und der anderen Sicherheitsbehörden abwarten. Die wollen das ja selbst programmieren, wollen selbst entsprechende Trojaner entwickeln. Ob die dann tatsächlich kontrolliert werden können, inwieweit die beschränkt werden können auf die Kommunikation, da habe ich meine Zweifel, aber das muss jetzt die weitere Diskussion ergeben.
Nochmal zusammengefasst, zusätzlich zu den genannten Maßnahmen sollen sogenannte Gefährder zukünftig noch elektronische Fußfessel angelegt bekommen können, Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen eingeführt werden können und Handgranaten und Sprengstoff für Polizeispezialeinheiten soll es dann auch noch geben. Wie bewerten Sie dieses ganze Gesetzespaket von Grün-Schwarz
also in Baden-Württemberg? Hier wird nach meiner Einschätzung mal wieder mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Es wird mit dem Argument Terrorismusbekämpfung, was absolut legitim ist, werden Maßnahmen in ein Gesetz reingeschrieben, von denen nicht ansatzweise nachgewiesen wurde, dass sie wirksam sind. Nach meiner Einschätzung hat gerade das sehr gemäßigte deutsche Polizeirecht gezeigt, dass man auch Terrorismus mit sehr freiheitspositiv oder in freiheitsbegründenden Regelungen auch gegen Sicherheitsgefahren vorgehen kann. Staaten, die sehr viel weitergehende Eingriffsrechte wie zum Beispiel Großbritannien, Frankreich oder auch die USA haben, die sind nicht ansatzweise offensichtlich in der Lage, jetzt gegen Terrorismus den notwendigen Schutz zu geben. Was mich besonders ängstigt, ist der Umstand, dass also hier ein solches Gesetz von einer schwarz-grünen oder grün-schwarzen Regierung eingebracht wurde, dass also die Grünen, die bisher für Bürgerrechte standen, hier das mittragen. Vielleicht mit Bauchschmerzen, aber offensichtlich setzt sich hier die CDU durch. Und das lässt mich besonders mit Bauchschmerzen eben jetzt leben, weil in der Zwischenzeit auf Bundesebene etwas Entsprechendes geplant ist. Ob die FDP und die Grüne ein Korrektiv für die CDU-CSU sein können, das weiß ich jetzt in Baden-Württemberg, muss man mit guten Gründen bezweifeln. Und insofern ist es umso wichtiger, dass also hier bürgerrechtlich dagegen vorgegangen wird und eben die Vernunft von derartigen Gesetzgebungsmaßnahmen hinterfragt wird.
Das sagt Thilo Weichert, ehemals oberster Datenschutzbeauftragter in Schleswig-Holstein und nun im Netzwerk Datenschutzexpertise aktiv. Mit ihm sprachen wir über die geplante Verschärfung des baden-württembergischen Polizeigesetzes. Wir haben schon darüber berichtet. Der Petitionsausschuss des Baden-Württembergischen Landtags hat einstimmig die Petition für ein Bleiberecht aus humanitären Gründen für Frau Ahmetovic und ihre Kinder abgelehnt. Die Abschiebung der alleinerziehenden Mutter mit 6 Kindern aus Freiburg nach Serbien hatte Anfang 2015 für einigen Wirbel gesorgt. Der Freiburger Gemeinderat hatte sich anschließend für ein Wiedereinreiserecht stark gemacht. Und auch der grüne Oberbürgermeister Freiburgs, Salomon, hatte die Abschiebung scharf kritisiert. Nun war Frau Ahmetovic mit ihren Kindern in diesem Jahr nach Ablauf der Wiedereinreisesperre wieder eingereist. Ihr Asylfolgeantrag wurde allerdings abgelehnt. Es gab Abschiebeversuche. UnterstützerInnen hatten sich schließlich entschieden, sie in ein Bürgerasyl aufzunehmen, um der Familie Schutz zu bieten. Dieses Bürgerasyl fand breite Unterstützung, so auch durch die grüne Bundestagsabgeordnete Kerstin Andrehe. Mit ihr haben wir über die Ablehnung der Petition auch durch Ihre grünen Parteikolleginnen gesprochen. Sie haben das Bürgerasyl zum Schutz von Frau Ahmetovic und ihren zum Teil sehr kranken Kindern unterstützt. Was waren Ihre Gründe dafür?
Naja, Sie hatten ja in der Moderation oder in der Anmoderation auch gesagt, dass die Abschiebung der Familie 2015 durchaus sehr stark kritisiert wurde, im Übrigen auch in der Form und in der Art und Weise. Die Familie ist damals nachts geholt und damit auch abgeschoben worden. Dann gab es dieses Freiburger Bündnis, die sich in einer breiten Bewegung für ein humanitäres Bleiberecht ausgesprochen haben. Dann kam die Familie jetzt wieder nach Deutschland. Wie, weiß ich nicht. Ich weiß im Übrigen auch nicht, wo sie ist. Aber der vorrangige Grund war ja dann das Kindeswohl. Und wir hatten Hinweise darauf, dass es den Kindern sehr schlecht geht, dass es hier auch eine akute Bedrohung des Kindeswohls gibt. Und da dieses für mich dann auch im Mittelpunkt stand, habe ich eben die Forderung nach einem Bleiberecht aus humanitären Gründen unterstützt. Und immer gesagt, wir müssen jetzt die Entscheidung des Petitionsausschusses auch abwarten und die ist jetzt leider negativ gefallen.
Ihre Parteikollegen im Petitionsausschuss hätten die Möglichkeit gehabt, ihrer Unterstützung auch Taten folgen zu lassen und sich im Ausschuss für ein Bleiberecht aus humanitären Gründen einzusetzen. Das haben Sie nicht getan. Wie bewerten Sie das?
Ganz so einfach ist es nicht. Auch die Mitglieder des Petitionsausschusses sind natürlich an Grundlagen gebunden. Und zumindest nach meinen Informationen lag kein einziges ärztliches Gutachten schlussendlich vor. Und aufgrund fehlender ärztlicher Bescheinigungen konnte dann dem Ersuchen nach einem humanitären Bleiberecht und damit einem langfristigen Aufenthaltstitel nicht nachgekommen werden. Und das ist natürlich höchst bedauerlich, dass es zwar eine Situationsbeschreibung eines Kinder- und Jugendarztes gab, aber eben kein ärztliches Gutachten, wo man dann, und das hätte auch schon bei einem Kind eigentlich ausgereicht, wo man dann hätte nach diesen Grundlagen entscheiden können. Jetzt kann ich nachvollziehen, dass es strenge rechtliche Vorgaben für medizinisch begründete Ausreisehindernisse auch eingehalten werden müssen. Und deswegen hat der Petitionsausschuss dann auch teilweise mit sehr großem Bedauern, aber eben auch einstimmig, sich dann gegen diesen Aufenthaltstitel und das Bleiberecht ausgesprochen.
Wenn dies jetzt nun wirklich so gewesen ist, dass keine ärztlichen Atteste vorgelegt wurden, hätten da nicht auch vielleicht im Vorfeld auch grüne Mitglieder im Petitionsausschuss vielleicht auch nochmal mehr darauf drängen sollen, dass solche Atteste vorgelegt werden?
Jetzt gehen Sie ja davon aus, dass die das nicht getan haben. Zumindest verstehe ich Ihre Frage so. Meiner Einschätzung nach ist aber durchaus viel im Hintergrund versucht worden, hier auch zu einer Lösung des Problems beizutragen. Das sehen wir im Übrigen auch daran, dass die Entscheidung des Petitionsausschusses dann auch in Richtung auf freiwillige Ausreise gegangen ist. Also man will unbedingt diesen Fall 2015 verhindern. Man will hier auch die Ausreisemöglichkeit so gestalten, dass man eben auch an die Kinder gedacht hat. Aber ohne Zweifel ist es sehr bedauerlich, dass die rechtlichen Grundlagen jetzt nicht ermöglichen, das Bleiberecht auszusprechen.
Das Aufenthaltsgesetz sieht dringende humanitäre Gründe als eine Begründung für die Erteilung einer Duldung.
Auch diese müssen begründet werden.
Trotzdem, die humanitären Gründe, es gab ja scheinbar doch zumindest Schreiben von Ärzten.
Ja.
Und ist ja auch die Frage, wie offensichtlich das Ganze nicht schon ist. Es gab also wohl doch rechtliche Spielräume. Haben Sie Ihre Parteikollegen auf diese Spielräume hingewiesen?
Meine Parteikollegen, die im Petitionsausschuss des Landtages sind, muss ich auf diese Spielräume nicht hinweisen, weil die das alle wissen. Die Vorsitzende des Petitionsausschusses ist Frau Böhlen und das ist eine ganz versierte Person, die sich da in den Handlungsmöglichkeiten auch auskennt. Deswegen bin ich mir sicher, dass die rechtlichen Spielräume so geschöpft wurden, wie sie eben ausgeschöpft werden konnten. Aber auch der Petitionsausschuss kann sich gegen die Grundlagen, und da gehört eben die ärztliche Bescheinigung dazu, nicht darüber hinwegsetzen.
Hatte man bei den Grünen vielleicht nicht auch Angst davor, einen Präzedenzfall zu schaffen, obwohl es doch in diesem Fall eigentlich offensichtlich ist, dass insbesondere das Wohl der Kinder in Serbien absolut nicht gesichert ist?
Also die Angst, Präzedenzfälle zu schaffen, ist immer so die eine Seite. Ich glaube, die andere ist, und da möchte ich tatsächlich nochmal die Mitglieder des Petitionsausschusses in Schutz nehmen. Und Sie sehen es auch daran, dass diese Entscheidung einstimmig gefallen ist. Also auch die Opposition hat mitgestimmt. Und dass ich davon ausgehe, dass die Beurteilung der Sachlage inklusive unter Berücksichtigung des Kindeswohls dann zu der Einschätzung geführt hat, auch im Hinblick im Übrigen über die Lebenssituation der Familie dann vor Ort, dass es dazu geführt hat, dass man sich gegen das Bleiberecht ausgesprochen hat. Es wird um die Frage gehen, was ist mit dem Haus? Da gibt es ja noch Unstimmigkeiten. Gibt es jetzt ein Vorkaufsrecht? Hat die Familie eine Möglichkeit, eben auch gut unterzukommen? Es ist die freiwillige Ausreise entschieden worden. Das ist alles wirklich nach wie vor nicht optimal. Und ich nehme das auch sehr mit Bedauern zur Kenntnis, dass hier keine Lösung im Sinne des Bleiberechts gefunden wurde. Aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass ich glaube, dass alle Abgeordneten im Petitionsausschuss da sehr sorgsam geprüft haben.
Im Landtag, wo die Grünen bereits an der Regierung beteiligt sind, folgen Sie der harten Linie der Verwaltung. Die Kandidatin im Bundestagswahlkampf gibt sich von ihrer linksliberalen Freiburger Wählerschaft humanitär. Wie können die Grünen so den Verdacht entkräften, opportunistisch zu sein?
Das habe ich jetzt, müssen Sie die Frage nochmal wiederholen, weil ich weiß weder, welche harte Haltung Sie meinen. Wie gesagt, der Petitionsausschuss hat einstimmig entschieden mit den Stimmen der Opposition. Ich würde ja durchaus hellhörig werden, wenn ich sehen würde, Koalition und Opposition haben sich da unterschiedlich positioniert. Das war aber nicht der Fall. Der Berichterstatter dieses Falles ist aus der SPD. Also da spricht doch viel dafür, dass da gemeinsam sehr genau geprüft wurde. Ich nehme für uns, für mich und aber auch für die Grünen in Anspruch, dass wir immer wieder nach humanitären Gesichtspunkten entscheiden, dass wir immer wieder versuchen, rechtliche Spielräume auszunutzen und auszuschöpfen auch. Für mich war klar, dass als die Familie dann hier war, hätte da auch andere Lösungen finden können, aber dann war die Familie hier, dass wir unbedingt nach dem Kindeswohl schauen müssen. Aber wenn dann keine ärztlichen Bescheinigungen vorliegen, so ist es mir aus dem Petitionsausschuss berichtet worden, das muss ich zu der Einschränkung dazu sagen, dann sind dem Ganzen auch Grenzen gesetzt.
Hat man sich mit der Ablehnung der Petition für ein Bleiberecht für Sadbera Ahmetovic und ihre Kinder von Seiten der Grünen schon mal auf die Koalitionsverhandlungen zur Jamaika-Koalition vorbereitet? Öffnet man sich schon für die CSU?
Nein, auch nicht. Auch hier steckt eine interessante Fragestellung dahinter. Was wir wollen ist, dass wir erstmal im Rahmen des Einwanderungsgesetzes tatsächlich auch Luft schaffen bei der Frage von Zuwanderung und von Asyl. Wir wollen, dass die Lebenssituation in den Westbalkanländern verbessert wird. Wir wollen, dass die Mittel, die seitens der EU zur Verfügung gestellt werden, Unterstützung für Roma auf dem Westbalkan, dass diese Mittel auch in Anspruch genommen werden. Aber es geht in keinster Weise darum, jetzt hier irgendwie eine Politik zu verfolgen, die, wenn Sie so wollen, der Abschottung oder der Nichttoleranz folgt, sondern für mich und für die Grünen steht die Humanität im Vordergrund. Und die Frage des Kindeswohls war hier eben die entscheidende. Und da waren die rechtlichen Grundlagen dann nicht gegeben und da muss ich dann auch, und so habe ich immer argumentiert, wir werden die Entscheidung des Petitionsausschusses abwarten. Jetzt hat der Petitionsausschuss einstimmig mit den Stimmen der Opposition sich gegen das Bleiberecht ausgesprochen. Dann gibt es auch irgendwann Grenzen unserer Handlungsmöglichkeiten.
Noch einmal zurück zu den anstehenden Koalitionsverhandlungen. Gibt es dort bei den Grünen rote Linien in Sachen Flüchtlingspolitik?
Wir haben eine sehr klare Position zur Flüchtlingspolitik, aber ich werde jetzt nicht über irgendwelche roten Linien diskutieren. Das machen wir in keinem Themenfeld. Das ist vor Verhandlungen immer unklug.
Die gibt es also nicht?
Das haben Sie jetzt interpretiert. Ich habe Ihnen nochmal gesagt, wir haben eine sehr klare Position zur Flüchtlingspolitik. Wir haben ein Einwanderungsgesetz formuliert. Wir haben uns zur Frage der Obergrenze positioniert, die wir in der Form überhaupt gar nicht für verfassungsfest halten. Aber rote Linien vor Verhandlungen werden ganz selten, führen ganz selten zum Erfolg und deswegen sollte man sie nicht formulieren.
Abschließend, aufgrund der fehlenden Perspektive wird die Familie ja dann wohl Ende November nach Serbien zurückkehren müssen, rechtzeitig zum Winter. Von Deutschland aus kann die Familie wohl kaum dauerhaft unterstützt werden. Was würden Sie sagen, wenn jetzt aufgrund der schlechten Lage in Serbien nächstes Jahr ein Kind der Familie stirbt?
Wissen Sie, Sie haben echt interessante Fragestellungen, weil so möchte ich mich dem Ganzen gar nicht nähern. Tatsächlich wird die Familie sehr eng begleitet, hier auch von Freiburger Bürgerinnen und Bürgern. Das finde ich gut. Wir haben die,
kann man sich darauf wirklich verlassen?
Darauf kann man sich so verlassen, wie die Freiburger Bürgerinnen und Bürger sich hier einsetzen und das ganz großartig getan haben und da viel ehrenamtliches Engagement drin steht. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir darauf dringen wollen, dass die EU-Mittel zur Unterstützung für Roma auf dem Westbalkan tatsächlich auch in Anspruch genommen werden, dass wir zur Verbesserung der dortigen Lebensverhältnisse beitragen müssen und dass gerade bei dieser Familie die Frage, ist da jetzt tatsächlich ein Haus vorhanden, gibt es ein Vorkaufsrecht, wie kann man verhindern, dass der Vater dieses Haus bekommt, dass das ja durchaus im Fluss und in der Diskussion und teilweise auch schon gelöst ist. Insofern wird die Familie da auch eng begleitet werden. Und dann muss man natürlich schauen, wie sich die Lebensverhältnisse insgesamt dort verbessern. Darauf ist die Politik in Gänze ja auch ausgerichtet. Es gibt nicht nur eine Familie Ahmetovic und es gibt viele Menschen, denen geht es da schlecht. Und deswegen ist die Politik insgesamt vor der Herausforderung und vor der Aufgabe, sich hier auch zu engagieren, dass die Lebensverhältnisse für alle Bevölkerungsgruppen auf dem Westbalkan sich verbessern.
Das sagt Kerstin Andreae, Bundestagsabgeordnete der Grünen. Mit ihr haben wir über die Entscheidung des baden-württembergischen Petitionsausschusses gesprochen. Die Petition für ein Bleiberecht für Sadbera Ahmetovic und ihre Kinder abzulehnen. Kerstin Andreae hatte das Bürgerasyl für die Familie unterstützt. Und das war's mit Fokus Südwest mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 12. Oktober. Dafür verantwortlich Fabian von Radio Dreieckland und der sagt Tschüss und auf Wiederhören.